Hallo zusammen. Als heutigen Einstieg habe ich euch so einen feinen Sack Chips mitgebracht. Und ich habe gerade letzte eine grosse Portion davon gegessen und jetzt habe ich den ganzen Bauch voller Zweifel. Ja, mein Musiklehrer, der Andreas Zweifel von meiner Bezirksschule, war ein ähnlich begabter Scherzkeks gewesen. Wo ihm eines Tages die Antwort von einem von meinen Mitschülern nicht gepasst hat, hat er gesagt, ich bezweifle, aber vielleicht liegt das ja auch an meinem Namen. Offensichtlich haben mein ehemaliger Musiklehrer und die Chips eine Gemeinsamkeit. Nämlich den Namen. Aber nicht nur der Familiennachname, sondern es ist ja auch ein Wort mit Bedeutung, Zweifel. Und um genau diese Zweifel geht es in der heutigen Predigt. Zweifel in der Kirche. Wenn das nur mal gut kommt. Ich bin ja gespannt, was dabei rauskommt. Aber zuerst möchte ich dich mal etwas fragen. Hast du schon mal einmal Zweifel in deinem Leben gehabt? Zweifel an der Ehrlichkeit von einer Person? Zweifel an dir selber? Zweifel über eine bevorstehende oder bereits getroffene Entscheidung? Zweifel, ob deine Handlung richtig ist? Okay, das war jetzt vielleicht easy gewesen. Sehr wahrscheinlich wirst du für dich gesagt haben, ja, ich habe definitiv auch schon Zweifel gehabt. Aber jetzt wird es ein bisschen kniffliger und heikler. Hast du schon mal einmal Zweifel am Glauben gehabt? An Gott? Oder an der Kirche, wo du gehst? Oder an der Bibel? Und vermutlich kostet es dich jetzt mehr Überwindung als bei der ersten Frage, um dir eingestehen, ja, ich habe Zweifel gehabt. Oder du würdest dich vielleicht in der Kirche gar nicht getrauen, die Hand aufzuhaben und sagen, ja, ich habe Zweifel gehabt. Und das ist natürlich und verständlich. Aber genau darum ist die heutige Predigt. Für uns Christen sind Zweifel fast per Definition etwas Grauenhaftes. Weil Zweifel bedrohen ja unseren Glauben. Und schliesslich sind Zweifel eigentlich das Gegenteil vom Glauben. Was wäre Christentum ohne Glauben? Glauben kommt ja schliesslich hunderte Mal in der Bibel vor. Es ist ja der Dreh- und Angelpunkt von unserem Glauben. Es ist der Grund, wieso wir hier zusammen sind. Es ist das, was uns hilft, mit Gott in einer Beziehung zu sein. Und so weiter und so fort. Ich könnte ja endlos weitermachen, wieso und wo Glauben im christlichen Leben, Glauben eben wichtig ist. Und genau darum sind ja Zweifel so problematisch und so bedrohend, weil praktisch an jedem Punkt, wo Glauben vorkommt, sei es das implizit, wo es um Glauben geht, um Personen, die glauben, oder explizit, wo das Wort Glauben wirklich steht, kann man den Zweifel als Gegenteil und als Bedrohung vom Glauben verstehen und auch als Zerstörer vom Glauben. Und viele von uns schwirren noch Zitate so irgendwo im Hinterkopf umeinander, von Martin Luther zum Beispiel, wo er sagt, Zweifel ist Sünde und ewiger Tod. Und dann gibt's auch zu allem einen noch Bibelstellen, wie zum Beispiel der Jakobus 1,6, wo steht, wer zweifelt, gleicht einer Woge vom Wind hin und her geworfen und er glaube nicht, dass er etwas von Gott erhalte. Oder der Apostelgeschichte 16,31, der berühmte Vers, wo heißt, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und dann, wenn du ja eben nicht glaubst, wenn du nicht an Jesus glaubst, dann kannst du auch ja nicht gerettet werden. Und dann gibt es manchmal noch Prediger und Geschwister, die es ja auch gut meinen, aber die sagen dann halt so Sachen wie, weisst, du musst glauben, damit Gott deine Gebete erhört. Wenn du nicht glaubst, kann Gott dich auch nicht heilen. Und mit so Aussagen ist absolut klar, dass Zweifel, es ist ja irgendeine Blockade und sie verhindern Gottes Wirken und sie bedroht unser Heil. Aber darum ist es auch absolut verständlich und natürlich und auch naheliegend, dass uns eben Zweifel Angst machen und uns bedrohen. Und was macht man, wenn man Angst hat vor etwas, wo in einem selber drin ist? Ich habe auch die Erfahrungen gemacht und selber viele Jahre so gelebt. Ich habe die Zweifel verdrängt und weggesperrt. Ich habe in meinem Kopf innen so eine Sperrzone eingerichtet, wo ein Betreten verboten Schild vorne dran hängt. Ein Bereich, wo wenn ich in meinem Kopf, in meine Gedanken hergegangen wäre, wäre alles wieder hervorgebrochen und alles hätte mich übermannt, die ganzen Zweifel. Und das Einzige, was uns oft dazu einfällt, was wir können machen gegen Zweifel, ist, man speckt sich so ein bisschen mit einer oberflächlichen Antwort ab und sperrt eben die Zweifel weg. Und dann fokussiert man sich wieder auf Angenehmeres, auf etwas, was uns hilft, mit dem Glauben am Ball zu bleiben. Und das habe ich genau so gemacht. Geht es dir auch so? Kennst du das? Und weil ich eben bemerkt habe, dass es vielen so geht und dass es vielfach eine grosse Überforderung und Verunsicherung im Umgang mit Zweifeln gibt und man eben viel Angst vor diesen Zweifeln hat und gar nicht weiss, wie damit umgeht, tue ich in dieser Predigt 3 Punkte mit euch anschauen. Und zwar erstens möchte ich mit euch Zweifel aus biblischer Sicht her anschauen. Wir wollen zusammen in der Bibel schauen, was steht eigentlich über Zweifel und was denkt Jesus über Zweifel. Dann nachher wollen wir zusammen so ein paar Vorurteile aufräumen. Das wird schon beim ersten Punkt auch passieren, aber wir werden nochmal einen ganz neuen Aspekt von Zweifel anschauen und schliesslich dann in einem dritten Punkt drin, wenn wir zusammen einen gesunden Umgang mit Zweifeln anschauen, der eben hilft, dass du an Zweifeln kannst wachsen und sie dich nicht vollkommen lähmen und kaputt machen. Mhm. Okay. Erstens, Zweifel aus biblischer Sicht. Fangen wir mal mit einer allgemeinen Betrachtung an. In meiner Schlachterbibelübersetzung kommt das Wort Zweifel interessanterweise nur 9 Mal vor. In der Hoffnung für alle hingegen ganze 19 Mal. Der Unterschied besteht darin, dass die Schlachter eine sehr knappe Übersetzung ist und vieles versucht, so wörtlich wie möglich zu übersetzen, wohingegen die Hoffnung für alle ein bisschen ausgedehnter ist und mehr Worte braucht und Sachen versucht zu erklären. Als Beispiel in meiner Bibelübersetzung steht, Sarah lachte, wo sie erfahren hat, dass sie noch in dem hohen Alter schwanger werden soll. Und in der Hoffnung für alle steht halt eben, dass Sarah zweifelt hat. Und darum kommt in der Hoffnung für alle Zweifel ein bisschen häufiger vor als in der Schlachterübersetzung. Zweifel kommt explizit viel weniger oft vor als Glaube. Wenn ich in der Konkordanz nachschaue, dann kommt Glauben über 300 Mal explizit vor. Aber Zweifel eben nur 9 Mal. Das ist für Gott ziemlich typisch. Statt sich mega aufs Schlechte zu fokussieren, befasst er sich viel lieber damit, uns zu helfen, im Glauben zu wachsen. Und das ist auch der Grund, wieso es x-mal mehr Stellen über den Glauben gibt als über Zweifel. Aber Gott scheut sich nicht, den Worten in die Augen zu schauen. Und darum gibt es explizite Stellen zu Zweifel in der Bibel. Und ich möchte mit euch mit einer sehr relevanten Stelle zu dem Thema einsteigen. Nämlich Jakobus 1, Vers 5 bis 8. Dort steht, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Ja, da geht's ganz direkt um Zweifel. Und als allererstes schauen wir doch mal auf das Wort Zweifel. Was bedeutet das eigentlich? Wörtlich steht dort im griechischen Urtext drin Diakrinomenos und das kommt von dem Verb Diakrinein, wo eigentlich absondern oder trennen bedeutet. Und somit bedeutet denn das Wort Diakrinomenos gespalten oder hin und her gerissen im Inneren, im Geist. Es bedeutet eben geteilten Herzens sein und interessanterweise, wenn wir das Ende von dieser Passage anschauen, was heisst, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen, ist das wieder genau eine Wiederholung, eine Betonung von dem Wort, wer zweifelt oder von dem Zweifel. Das bedeutet, dass du eben gespalten bist in deinem Inneren, hin und her gerissen, zwischen zwei Ansichten, zwischen zwei Entscheidungen, zwischen zwei Herzenshaltungen. Die Abgrenzung zu Unsicherheit und Angst ist vom Zweifel her eigentlich fast fließend. Aber im Unterschied zu der Skepsis ist der Zweifel ein gefühlsmässiges Zweifeln und nicht so ein kritisches, aktives, durch den Verstand hinterfragendes Zweifeln. Sondern Zweifel ist wirklich eine gefühlsmässige Unsicherheit über eine Situation. Ja, und jetzt, um wir wissen, okay, das ist mal, was Zweifel so als Wort bedeutet. Und wenn wir jetzt so die Stelle vorher gelesen haben, bedeutet das, ist das gerechtfertigt, dass wir wirklich so Angst haben vor Zweifel und Zweifel Sünde ist und ewiger Tod? Und müssen wir sie darum wegsperren? Ist das darum der richtige Umgang mit Zweifel? Wenn wir so einen Vers lesen, dann gibt es ein ganzes gutes und Grundprinzip beim Lesen von Bibelversen. Nämlich etwas, wo du dich immer kannst fragen, ist, möchtest du das lieber als Drohvers oder als Faktenvers lesen? Weil der Drohvers, das ist ja so die Haltung, wo Gott dich wie bestraft und er sagt, weisst, wenn du Zweifel hast, dann erfülle ich dein Gebet ganz sicher nicht. Oder wenn du Zweifel hast, dann werde ich dich irgendwie wegsperren oder weiss auch nicht, was für schlimme Sachen mit dir anstellen. Oder aber, man kann es eben als Faktenvers anschauen und einfach wie als neutrales Statement sagen, ja, Zweifel sind hinderlich für den Glauben. Ich möchte mit euch ein Beispiel anschauen, wo das ziemlich verdeutlicht. Zum Beispiel die Ehe. Wenn ich ständig würde an der Treue von meiner Ehefrau zweifeln, wäre das definitiv nicht förderlich für unsere Beziehung. Weil wir könnten nicht in eine innige und tiefe Beziehung voller Vertrauen wachsen. Und das ist einfach ganz faktisch. Dort ist keine Drohung dahinter. Dort ist nicht eine böswillige Absicht. Weil wenn ich immer zweifle von meiner Seite her, dann fällt es auch meiner Frau schwer. Aber gleichzeitig fällt sie auch mir schwer. Ich bin ja dann auch ein Hindernis für eine tiefe, innige Beziehung, wenn ich die ganze Zeit zweifle. Und dann geht das einfach nicht, eine tiefe, innige Beziehung mit ständigen Zweifeln. Und somit ist das einfach neutral zu verstehen, dass Zweifel tatsächlich verhindern, dass ein Gebet in Erfüllung gehen oder dass deine Beziehung zu Gott mega tief wird. Aber das bedeutet nicht, dass Gott Freude daran hat oder dich bedroht mit dem und sagt, hey, weisst, wenn einmal ein Zweifel kommt, dann lohne ich dich gerade fallen wie einen heissen Herdöpfel und du hörst nichts mehr von mir. Das wäre ein völlig falsches, verdrehte Sichtweise. Und genauso bei dem Beispiel, das ich gebracht habe vorher, auf Dauer würde Zweifel eine Ehe zerstören. Aber wenn ich einmal einen Zweifel an etwas habe, dann kann man darüber reden und wir können das diskutieren und Lösungen finden und ich kann irgendwie wieder sicher werden. Aber nur weil ich einmal zweifle, lässt sich nicht meine Frau gerade von mir scheiden. Und vermutlich auch nicht das zweite und auch nicht das dritte Mal. Aber wenn ich irgendwie jahrelang immer wieder und wieder und wieder und wieder zweifle, das macht die Beziehung natürlich kaputt. Und genauso ist der Vers zu verstehen, wo es nachher heisst, dass ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, der unbeständig ist in seinen Wegen. Und das ist nicht als Drohung, sondern eben, wenn er zweifelt, dann können Gebete nicht in Erfüllung gehen. Und Glauben ist ja genau die Grundlage zu unserer Beziehung zum Herrn. Ja, und jetzt ist noch die Frage, ist denn, wie sieht das aus mit dieser Bestrafung? Ist denn das, könnte eben Gott uns bestrafen für einen Zweifel? Ist denn das wirklich Sünde, so wie das der Martin Luther vorher ausgedrückt hat? Und dafür können wir uns einmal mal an anderen Orten in der Bibel umschauen. Im 1. Korinther 6,9 bis 10 und im 1. Timotheus 1,9 bis 10 gibt es so lange Listen von Schandtaten und Sünden, wo, wenn man die beständig tut, man eben nicht ins Reich Gottes kommt. Und dort kommen Zweifel nicht vor. Zweifel sind also kein Killerkriterium, wo dich einfach so per se von Gott trennt. Zweifel wird nie zusammen mit Sünd genannt und ist darum auch keine Sünd. Und zum vielleicht noch ein bisschen tiefer verstehen, was Gott über Zweifel denkt, gibt es ein weiteres, sehr tolles Grundprinzip. Eine Geschichte in der Bibel ist oft einfacher zu deuten und zeigt auch viel deutlicher den Herzschlag Jesu als jetzt die drei Vers in so einem Brief. Weil in einer Geschichte innen ist eine ganze Handlung, wie Jesus gegenüber Menschen reagiert hat, geschrieben. Und so siehst du viel besser, wie Jesus eigentlich grundsätzlich über eine Sache denkt. Und da gibt es eine wunderbare Stelle in der Bibel, wo das mega schön zeigt. Jesus und der Thomas. Es ist ja so, dass der Thomas ein jünger Jesus war. Und nach der Kreuzigung hat sich Jesus seinen Jüngern einmal offenbart, ist mit seinem Auferstehungsleib durch die verschlossene Türe durchgegangen, in den Raum hineingetreten, wo die am Betten waren, und hat gesagt, Friede mit euch. Aber genau dann, wo die Jünger zusammen waren, hat Thomas Jesus verpasst. Er war genau dummerweise in dem Moment nicht rum. Und wo die Jünger noch einem Thomas erzählt haben, hey, weisst, Jesus ist gekommen und hat sich uns offenbart, hat er zu ihnen gesagt, und das können wir im Johannes 20, 25 lesen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Ja, und was hat denn Jesus gemacht? Und das Krasse ist, wir lesen noch einen später, dass Jesus nochmal einig erschienen ist. Aber dann ist der Thomas dabei gewesen. Jesus ist wieder in den Raum hineingetreten, ist zu diesen Jüngern gegangen und hat gesagt, Friede mit euch. Und nachher steht im Johannes 20, Vers 27, dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das haut mich einfach total um, wenn ich das lese. So krass. Der Thomas war am Zweifeln gewesen, hat wirklich, und er hat guten Grund gehabt. Ich meine, hey, er hat Jesus gesehen sterben am Kreuz. Und bis zu dem Tag ist das tote Auferstehen nicht unbedingt der Normalfall gewesen. Und er hat Mühe gehabt, das zu glauben, und dann sagt er, hey, ich möchte wirklich an seinen Händen das Nägelmal sehen. Ich möchte wirklich meine Finger dort herlegen, wo sie mir den Speer reingestochen haben und das spüren, weil sonst habe ich wirklich Mühe, das zu glauben. Und Jesus kommt und begegnet Thomas in dieser Situation inne und beugt sich zu ihm ab und kommt her und sagt, hey, komm, gib mir deine Hand, leg deine Hand in meine Seite, spüre und werd gläubig. Und Jesus hat Thomas nicht verurteilt. Er hat ihm wirklich begegnet. Er hat sein Herz gesehen und ist auf ihn eingegangen. Und das Krasse ist, Jesus hat etwas unternommen, um Thomas zum Glauben zu verhelfen. Überhaupt nicht in dieser Haltung innen noch zu sagen, ja weisst, wenn du Zweifel hast, ich distanziere mich von dir und ich gehe dann weg. Im Gegenteil. Jesus hat gesehen, dass er zweifelt und was macht er? Er setzt etwas in Bewegung, kommt nochmal einisch, gibt dem Thomas eine zweite Chance. Wir haben einen Gott von der zweiten Chance. Wir haben einen Gott, der oben runterkommt, der sagt, hey, du hast ein Problem, ich komme zu dir her und ich helfe dir. Und auch wenn das Zweifel sind. Und diese Geschichte zeigt uns auf mega wunderbare Weise, wie Jesus mit dir möchte umgehen oder wie Jesus eben mit dir umgeht, wenn du am Zweifeln bist. Er lässt dich nicht allein, sondern er ist der Allererste, der aufsteht und dir hilft, wenn du am Zweifeln bist. Jetzt kannst du ja natürlich noch kommen und sagen, aber Jesus hat ja gesagt, der Thomas war ungläubig gewesen. Und wir wissen ja, Unglauben, das trennt uns definitiv von Gott. Und dass Jesus das Zweifel und Unglauben gleichgesetzt hat, macht in dem Fall wirklich Sinn. Weil Glauben, das heisst griechisch Pistis. Und das Wort Pistis bedeutet nichts anderes als Vertrauen. Und wenn du vertraust, dann glaubst du. Und wenn du halt eben zweifelst, dann vertraust du logischerweise nicht. Weil du eben hin und her gerissen bist. Das ist okay. Aber wir dürfen wirklich sicher sein, dass Zweifel per se kein Sünd ist. Es steht wirklich nicht in der Bibel. Und wir haben wirklich starke Argumente von vorher, wie Jesus mit dem Thomas umgegangen ist. Und das zeigt, dass auch wenn du mal einig Zweifel hast, ist wichtig, dass du weißt, du bist nicht einfach total ungläubig, nur weil du einig ungläubig bist. Du bist nicht einfach im Grundzustand ungläubig. Sondern es kann sein, dass du neuem deine Zweifel hast und dort kein Vertrauen hast, aber das ist okay. Und wir sehen, wie Jesus in dieser Situation umgeht. Und solange du eben nicht stetig in einem Zustand von permanenten Zweifeln bleibst und dich nach einem völlig dem hegisch und dein Glauben total zerfressen wird und du einfach am Schluss gar nichts mehr glaubst, musst du auch gar keine Angst haben, dass du eben ungläubig bist. Und mega wichtig, erinnere dich doch an Römer 8, 38 und 39, wo steht: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja! Nichts kann dich aus seiner Hand reissen und von seiner Liebe trennen. Und das gilt übrigens auch für Zweifel. Anmerkung von der Redaktion. Als Fazit zum ersten Punkt können wir kurz zusammenfassen. Ja, Zweifel sind definitiv nicht gesund und macht auf Dauer deine Beziehung zu Gott kaputt. Aber es ist kein Sünd und es trennt dich auch nicht von Gott, wenn du einig oder für eine längere Zeit Zweifel hast. Das ist okay. Jesus begegnet dem. Wir haben gesehen, wie Jesus mit dem Thomas umgegangen ist. Fangen wir an jetzt mit dem zweiten Punkt, mit dem gängigsten Vorurteil über Zweifel ein bisschen aufzuräumen. Zweifel, das vergessen die meisten, hat auch einen positiven Aspekt, wie ich euch am folgenden Beispiel möchte zeigen. Stellen wir uns mal vor, wir hocken im Auto rein und dann fahren wir auf der Autobahn und plötzlich gibt es einen ziemlichen Klack. Und irgendwie fängt das Auto ein bisschen mehr an zu vibrieren wie sonst. In dem Moment hast du definitiv deine Zweifel, ob noch alles in Ordnung ist. Klar, das Auto fährt weiter, ihr seid nicht irgendwie total entgleist, es hat sich noch nicht überschlagen, es hat keinen Unfall gegeben, aber irgendetwas ist anders. Und ihr habt definitiv etwas gehört. Das Klack hat euch wachgerüttelt. Und genau dann setzen eben Zweifel ein. Und das passiert auch bei uns im Glauben. Wenn alles in Ordnung ist, dann sind wir ruhig am Autofahren. Aber manchmal passiert etwas. Ein Gebet, das nicht in Erfüllung geht. Irgendetwas, wo der Pfarrer am Morgen in der Kirche sagt. Oder irgendeiner, der kommt und dich angreift und sagt: Hey, weisst, ich bin voll Doktor, Professor, Wissenschaftler, Philosoph, alles und du glaubst und das ist überhaupt nicht richtig. Irgendeine so Sachen können immer wieder kommen. Und dann werden bei dir Zweifel aktiviert. Aber wir dürfen wissen, die Reaktion, dass du Zweifel hast, das ist etwas Natürliches und von Gott geschaffenes. Es ist eine gottgeschaffene Reaktion, die wir sehr positiv nutzen können. Weil, stell dir mal vor, wir hätten bei nichts Zweifel. Wir würden ja den grössten Seich machen und anstellen. Und vermutlich würden wir alle mit 20 schon längstens tot sein, wenn wir nie Zweifel hätten. Zweifel sind etwas, das Gott eingebaut hat. Es ist ein Sicherheitsmechanismus. Und im Glauben innen, da sehen wir es dann ganz genau, dass wenn wir zum Beispiel zweifeln, dass Gott wirklich bei mir ist, dann zeigt das, dass irgendetwas mit deinem Bild, das du von Gott hast, oder deiner Beziehung zu Gott, oder ein Erlebnis in der Vergangenheit dich prägt und eben etwas noch nicht in Ordnung ist. Prägungen aus deiner Kindheit oder auch ein komisches Bild von deinen Eltern. Sie müssen immer komische Eltern gewesen sein, aber es kann so einfach passieren, dass es ganz, ganz viele Sachen gibt, die dich prägen und nachher irgendetwas ist nicht in Ordnung und dann wirkt das so weit in deine Gegenwart rein, dass es eben Zweifel auslösen kann, dass zum Beispiel Gott nicht bei dir ist. Wie gesagt, Zweifel sind nicht enorm dramatisch, aber es zeigt einfach, es ist nicht alles in Ordnung. Oder wenn du zweifelst an einer Gebetserfüllung oder an einer Heilung, dann gilt wieder genau das Gleiche wie vorher. Es ist einfach irgendwo etwas, ist noch nicht total im Frieden und total in Ordnung. Das heisst nicht, dass du nicht in Ordnung bist, aber irgendetwas ist wie das Klack im Auto, die dich eben nicht lassen, einfach ruhig hocken und wissen, es ist alles gut. Irgendetwas wühlt dich auf. Irgendwo hast du wie einen Sprissen im Fleisch, der dich quält, wo immer wieder anfängt zu nagen. Und genau um das geht's. Zweifel ist ein guter Mechanismus, aber es zeigt einfach, es ist noch nicht ganz alles in Ordnung. Oder aber, wenn dich irgendein so ein eben gebildeter Professor, Doktor, irgendetwas mit einer cleveren Theorie angreift und du völlig überfordert bist und denkst, der hat mir jetzt echt bewiesen, dass es Gott nicht gibt, dann zeigt das einfach, dass du noch nicht genügend informiert bist oder gar nicht genügend kannst wissen oder auch noch gar keine Zeit gehabt hast, dich auf das vorzubereiten und der dich überrumpelt hat. Aber das logisch, es tut dich aufwühlen, aber es zeigt einfach, etwas ist jetzt nicht in Ordnung. Und das ist okay. Aber das Fazit ist, Zweifel zeigen einen Zustand von der eben Unentschiedenheit oder vom Nichtwissen oder vom Hin- und Hergerissensein an, aber auch nicht mehr und auch nicht weniger. Und das ist auch gut so. Es ist ein natürlicher Schutzmechanismus von Gott. Und das dürfen wir nie vergessen. Und das führt uns nämlich auch jetzt zum dritten Punkt. Man kann mit Zweifel lernen, richtig umgehen und sogar daran wachsen. Drittens, richtiger Umgang mit Zweifel. Mit dieser Erkenntnis im Hinterkopf können wir uns einen gesunden Umgang mit Zweifel annähern. Fangen wir mal an mit ein paar Do's and Don'ts. Und zwar wollen wir uns hier an Jesus orientieren. Ich starte mal mit den Don'ts, also mit den Sachen, die wir nicht machen sollten. Wenn du eben Zweifel hast, dann tu dich ja nicht selber verdammen. Weil Jesus tut es auch nicht. Wir haben gesehen, wie Jesus reagiert in der Geschichte mit dem Thomas. Und ganz wichtig, Zweifel ist eben ein gefühlsmässiges Hin- und Hergerissensein. Und du kannst existierende Gefühle nicht einfach wegsperren. Auf Dauer geht es schief. Was auch wichtig ist, zieh dich nicht zurück und bleib nicht allein. Teilen hilft. Es gibt dir Halt und es hilft dir, deine Gedanken zu ordnen. Und es gibt dir vor allem, ganz wichtig, eine neue Perspektive. Wenn du dich zurückziehst, dann fangen sich deine Gedanken an zu drehen und du alleine schaust auf dich und dein Leben mit deiner voreingenommenen Sicht und da kommt selten gut raus. Und ganz wichtig, ich habe es vorher schon kurz angetönt, das Verdrängen. Wenn du zweifelst, die Zweifel zu verdrängen, ist eine ganz eine schlechte Version oder einen schlechten Lösungsversuch. Weil, weißt du, wenn man zweifelt, dann nagt es ja so. Es ist so wie Rost. Es ist langsam und stetig. Und dann versuchst du es zu verdrängen, versuchst du es zu überdünchen und dann machst du vielleicht mal ein bisschen Lobpreis und das hilft. Aber irgendwie ist es eben wie das unbetretbare Terrain im Kopf mit dem betreten verboten Schild. Aber irgendwann kommt es hoch, kommt es wieder rauf. Und zwar richtig. Und das, was ich euch jetzt gesagt habe, das sind absolut etablierte psychologische Prinzipien und jeder Psychiater oder Psychologe wird dir das bestätigen. Dich selber verdammen bringt nichts, dich zurückziehen und es alleine versuchen bringt nichts und das Verdrängen bringt genau auch nichts. Wir wollen eben das richtig machen und darum schauen wir doch mal die Do's an, die Sachen, die wir tun sollen. Und wenn wir es doch machen wie Jesus. Wenn wir Jesus als Vorbild nehmen und uns eben fragen, es gibt ja die tollen Armbänder hier, die «What would Jesus do?» Und das wollen wir auch machen. Wir wollen wie Jesus handeln. Und darum könnten wir eigentlich das Beispiel von Thomas als Vorlage nehmen. Aber das ist ein bisschen schwieriger, weil es steht ja nicht, wie der Thomas das genau gemacht hat. Aber darum, es hilft gleich schon sehr viel zu wissen, wie Jesus dazu steht. Wir haben ganz klar den Herzschlag von Jesus gesehen. Und wir haben gesehen, dass Jesus das eben nicht verdammt. Und das hilft uns schon mega. Weil das trennt uns dann nicht von Gott, sondern es wirft uns zurück in seine Arme, wenn wir wissen, wie Gott über das denkt. Aber das hilft noch nicht. Das ist noch zu wenig konkret. Oder wir wissen jetzt immer noch nicht genau, wie, was muss ich wirklich machen, wenn ich jetzt so Zweifel habe. Und bevor wir zusammen jetzt zu diesen Do's kommen, möchte ich mit euch ein Erlebnis aus meinem eigenen Leben teilen. Es hat eine Zeit gegeben, in der ich von sehr starken Zweifeln geplagt worden bin. Ich bin während meinem Physikstudium von meinen Mitstudierenden stark in meinen Ansichten über Gott und die Bibel herausgefordert worden. es war ein Moment, gewesen, wo Leute, die so gut ausgebildet waren und besser informiert waren als alle zuvor, auf mich losgegangen sind und mich konfrontiert haben, wo meine Ansichten in Frage gestellt haben und zum Teil meine Argumente einfach vom Tisch gefegt haben, als wäre es irgendwie aus Watte. Ich bin dann etwa die deprimiert heimgegangen, wollte in der Bibel lesen und mich aufmuntern. Und prompt bin ich über irgendeinen blöden Widerspruch in der Bibel gestolpert, der mich dann komplett aus der Bahn geworfen hat. Ich habe mich dann wieder halb aufgerappelt und habe versucht weiterzugehen. Und dann ist zu allem Überfluss noch so ein promovierter Philosoph mit Doktortitel gekommen und ein Professor auch noch gerade, wo man dann so mit gezielten logischen Argumenten meinen sowieso schon angeschlagenen Glauben weiter kaputt gemacht haben. Und mein Glauben ist einfach bröckelt und am Schluss war wirklich nicht mehr viel rum. Und in dieser Zeit von dieser emotionalen, auch ja, das ist mir nachgegangen, wirklich ins Herz. In dieser emotionalen Instabilität innen und in dieser Zeit vom Zweifel bin ich dann eines Tages bei so einem Streifzug durch die Weite von der Wikipedia auf einer Seite vom Massaker von Milei gelandet. Furchtbare Bilder sind das dort. Also wirklich, wenn ihr ein schwaches Gemüt habt, ja, nicht auf die Seite gehen. Und in dem Moment, wo ich dann die Bilder von diesen Leichen gesehen habe dort, von diesen Kriegsopfern, von dieser sinnlosen Gewalt, ist einfach... Das ist alles zusammengebrochen in mir nachher. Die Sinnlosigkeit von dieser Gewalt in dieser Welt, das elende Leid, dass Menschen sich so ein Seich antun über noch einen Prediger, die verurteilt werden für irgendwelche Sachen, die sie angestellt haben im Leben, über Nachfolger und Diener Jesu, die völlig zweifelhafte Sachen machen und über all das Chaos im Leib Christi und in der Welt und überhaupt und Gott und keine Ahnung. Und dann hat sich das angefangen zu drehen und die Zweifelsspirale hat richtig Schwung aufgenommen und ich habe einen echte Krise gehabt. Ich bin wirklich völlig am Boden gewesen. Und das sind vielleicht mega extreme Ereignisse, die du jetzt vielleicht so nicht kennst. Aber in dem Moment, wo ich so voller Zweifel war und irgendwie nichts mehr Sinn gemacht hat und ich völlig, es hat alles nur noch gedreht, habe ich müssen die Notbremse ziehen und mir Regeln definieren, wie man denn mit Zweifel umgeht. Und genau in dem Moment, das ist, wir sehen es wieder wie mit dem Thomas. Ich war voller Zweifel und ich habe irgendwie nicht mehr einem ausgewusst, aber Gott gibt mir einfach die Regeln rein. Einfach eines Tages hat er mir dort in dem Zweifel gesagt, schau, schreib das nieder, das wird dir helfen. Und damals hätte ich vielleicht nicht mal können sagen, ja weißt du, das war Gott. Da hätte ich gedacht, das war vielleicht einfach ein toller Eindruck gewesen. Aber Gott kommt zu dir an. Denn wenn du am dunkelsten am Zweifeln bist, selbst dann, ist er da und er kommt und tritt in die Situation rein und spricht ein Wort, das heilend ist. Und ich möchte mit euch jetzt die Regeln teilen, den Leitfaden, den mir Jesus geschenkt hat im Umgang mit Zweifel. Der erste Punkt auf meiner Liste heisst, nimm den Zweifel als Aussage wahr, wie wenn es jemand anders gesagt hätte. Versuche in dem Innen wirklich die Aussage zu identifizieren. Was sagt die Stimme in deinem Kopf oder in deinem Herz? Sagt sie zum Beispiel so Sachen wie «Jesus wird mich sicher verlassen» oder «Das geht schief, er erhört dein Gebet sowieso nicht» oder «Es gibt nur Materie, jeder vernünftige Physiker glaubt das auch». Nimm die Aussage wirklich als Aussage wahr, wie wenn es jemand anders gesagt hätte. Das hilft mega, sich von den Zweifeln zu distanzieren. Weil sehr oft fühlt man sich so verbunden mit diesen Zweifeln und vor allem mit diesen Gedanken, dass man das Gefühl hat, dass man selber ja die Gedanken hat. Aber eigentlich praktisch immer ist es irgendjemand anders oder etwas anderes, wo einem das eingepflanzt hat und noch eine die Aussage, die dich wirklich zum Zweifeln bringt oder das, was dich zum Zweifeln bringt, ist gar nicht von dir selber. Als zweites habe ich mir dann aufgeschrieben, denk über die Aussage als solches und ihre Bedeutung nach und unterscheide zwischen logischer Unstimmigkeit oder Zweifel und Angst. Und da ist es genau, wie wir vorher gesehen haben, oder? Das Zweifeln ist eine gefühlsbasierte Unsicherheit. Und das ist der Gefühlsteil und das ist die Angst. Und dann gibt es eben das, wie das Klack im Auto, das ist die Unstimmigkeit. Das ist das, was den Zweifel ausgelöst hat. Und da musst du lernen, unterscheiden. Du kannst dich fragen, was macht mir Angst? Was sind die Gefühlsanteile in dem Innen? Und dann kannst du versuchen, das konkret werden zu lassen und zum Beispiel dann es runterzukochen und sagen, okay, ich habe eigentlich Angst, dass Jesus mich verlässt. Oder ich habe Angst, nicht geheilt zu werden. Oder im Versuch da mit dem Physiker kannst du sagen, ich habe Angst, dass es keinen Gott gibt und dass alles nur Materie ist und alles sinnlos ist. Aber das sind ja die Angstteile. Dort kannst du dann sagen, ich habe Angst, dass ich allein bin. Oder ich habe Angst vor dem und dem. Und dann der zweite Teil ist eben, das, was ist denn berechtigt? Was ist das Klack? Worum geht es denn wirklich objektiv? Oder was ist das Klack und was macht dir Angst? Das Klack ist zum Beispiel eben das Klack gewesen und dann kannst du sagen, jetzt habe ich Angst, dass ich irgendwo einen Unfall baue. Ich habe Angst, dass das Auto auseinandergeht. Oder ich habe Angst vor der teuren Garagenrechnung, die nachher kommt. Und an dem Punkt fällt eben die eigentliche Unterscheidung zwischen dem Gefühl und der Angst, also vom Gefühl und der logischen Unstimmigkeit an. Denn am dritten Punkt habe ich mir aufschreiben, nimm die Angst nicht ernst oder gib sie Gott ab. Denn Angst hat im Kern nichts mit dem Zweifel zu tun. Es ist natürlich, dass ich Angst vor Veränderungen oder vor einer Konsequenz habe, aber diese hat nichts bei der objektiven Betrachtung eines Zweifels verloren. Und das ist genau das. Es ist so wichtig, dass du den zweiten Punkt, die Trennung zwischen den Gefühlen und den Fakten machst. Und dass du wirklich kannst zu Gott gehen und sagen, eben, ich habe Angst, dass du mich nicht hörst oder Angst, dass du mich verlässt oder Angst, dass du nur könntest eine Einbildung sein. Du kannst auch noch sagen, ich ignoriere die Angst einfach, wenn du nicht genug Glauben zum Beten hast. Es kann ja manchmal auch so schlimm kommen. Aber es ist ganz wichtig, dass du das als erstes machst. Weil wenn du in der Hitze vom Gefecht versuchst, dich irgendwie zu einer schlauen Antwort durchzukämpfen, ich kann dir versprechen, das geht schief. Und darum ist ganz wichtig, dass du die Gefühlsanteile auf die Seite tust und wirklich dann im Kern anschaust, was ist das Klack. Und darum die Angst Gott abgeben und die Fakten einmal stehen lassen. Und wir können dieser Angst dann begegnen, indem wir sie eben Gott abgeben. Und er, Jesus, wird zu uns kommen und wird uns helfen in dem Innen. Und du kannst auch wenn du nicht mehr genug Glauben hast zum Beten, kannst du mit anderen Menschen reden. Tu das mit ihnen teilen und das hilft mega. Es hilft mega, weil wir einander können in dem Innen tragen. Auch wenn du noch genug Glauben zum Beten hast, dann tu beten und tu es teilen. Wir können einander tragen und das hilft mega. Viertens habe ich mir dann aufgeschrieben, jetzt kümmern wir uns um den Rest. Um den eigentlichen Kern des Zweifels. Um das, was eben nicht in Ordnung ist. Das, was uns ursprünglich zum Zweifeln angeregt hat. Jetzt können wir uns ums Klack kümmern. Zum Beispiel könnte der Kern sein, wird mich Jesus jemals verlassen? Verlässt Jesus Menschen? Und wenn ja, wieso? Trifft meine Situation wirklich auf das zu? Oder wie funktioniert eine Gebetserhörung, eine Heilung? Was ist mein Teil und was ist Gottes Teil? Oder was bedeutet es, wenn ein Gebet nicht in Erfüllung geht? Oder was sind Argumente für oder gegen den Materialismus? Wie sind die Fronten in dieser wissenschaftlichen Diskussion? Was denken die Experten? Hat der Typ, der mich hier einfach angegriffen hat, wirklich saubere Argumente und ist gut durchdacht? Oder ist es einfach mehr heisse Luft gewesen? Und das ist mega wichtig, dass wir dann versuchen, dort das Klack zu identifizieren. Und jetzt, wenn du das gemacht hast, dann kannst du schon mal einfach wieder ruhiger sein. Weil die Angst hast du können Gott abgeben, du hast können, oder du ignorierst sie, und du hast können das trennen, und jetzt, der effektive Fakt, den lassen wir jetzt einfach mal ruhen. Und das ist mega wichtig, weil in der Hitze vom Gefecht kommen eh keine schlauen Entscheidungen raus. Darum legt der Zweifel jetzt ein bisschen auf die Seite und wenn es eben gerade keine unmittelbare Antwort hat, voll easy, einfach mal ein bisschen Ruhe lassen. Und ganz wichtig für die ganz Ehrlichen unter euch, Nur weil du den Zweifel für einen kleinen Moment, der kann aber auch ein paar Wochen sein, auf die Seite legst und nicht in der Hitze vom Gefecht entscheidest, heisst das noch lange nicht, dass du den Zweifel nicht ernsthaft nimmst oder ihm nicht wirklich ehrlich begegnest. Ganz wichtig. Wir wollen ehrlich sein. Wir wollen ganz ehrlich sein und wir wollen die Zweifel auch ernst nehmen. Aber nur weil du eben ein bisschen auf die Seite tust, heisst das noch lange nicht, dass du nicht ehrlich bist oder nicht ernst nimmst. Ganz wichtig, gib dir wirklich Zeit, um das ein bisschen aus Distanz anzuschauen, wenn du die Angst hast können davon rausschellen und der Angst hast können begegnen und nachher kannst du dich um Fakten kümmern. Und auch etwas, was nicht so einfach ist, aber wichtig ist, unbeantwortete Fragen können dich quälen und sie sind unangenehm. Aber das sollen sie nicht. Und eine unbeantwortete Frage ist auch kein Zweifel. Und in diesem Prozess kannst du nachher die Augen und die Ohren offen halten nach einer Antwort auf die Frage. Beweg die Frage Zeit zu Zeit von Gott, vor Gott in deinem Herz oder such konkret mit dem Bibelstudium danach, lese irgendein Theologiebuch oder ein Philosophiebuch oder such nach Lösungen und Antworten im Internet oder frag deinen Pastor, das ist immer eine gute Idee, oder frag jemanden, wo du weisst, der macht sich gerne Gedanken über so Zeug. Und bleib objektiv, das ist ganz wichtig. Lass dich ja nicht von deiner Angst leiten und lähmen, wenn du dem Zweifel nachher auf den Grund gehst. Und wenn du dann nicht in der Hitze vom Gefecht und ohne Angst dich um den Zweifel kümmerst, dann kommen auch gute und solide Lösungen raus, die dich schliesslich sogar weiterbringen im Glauben und in deiner Beziehung mit Gott. Und dann haben dich Zweifel eben nicht außer Gefecht gesetzt, sondern sie haben dich gestärkt. Und ich habe das erlebt, dass wenn ich mich an die Regeln gehalten habe und an den Ablauf, dann haben mich Zweifel nicht von Gott weggebracht, sondern ich konnte sie mit ihm zusammen bewegen und ich konnte wachsen an meinen Zweifeln. Selbstverständlich, Zweifel sind nie angenehm und ich habe sie gar nicht gern, wirklich nicht. Und manchmal machen sie mir immer noch ein bisschen Angst. Aber sobald ich mich zusammenreisse und mich an die Regeln halte und das befolge, wird alle Angst sofort pulverisiert und ich habe noch eine schöne Liste mit meinen Fragen und die Fragen, das sind Fragen und mit denen kann ich ganz gut leben und ich kann mich auf den Weg machen und nach Antworten suchen, aber die Angst ist weg und ich kann das mit Jesus zusammen angehen und muss nicht mehr Angst haben und muss nicht die Zweifel einfach verdrängen und ein Nicht-Betreten-Schild aufstellen. Und ich habe gelernt, mit offenen Fragen zu leben. Wir sind Menschen, und unser Wissen bleibt beschränkt. Aber das ist für mich kein Grund zum Zweifeln. Weil ich kann nicht zwischen einer offenen Frage hin und her gerissen sein. Also eine offene Frage ist kein Grund, um einen Zweifel zu haben. Und ich möchte noch betonen, dass es in diesem ganzen Prozess wirklich sehr wichtig ist, dass du nicht allein hier durchgehst. Red mit offenen und ehrlichen Leuten darüber, irgendjemand aus der Gemeinde, der sich Gedanken gemacht hat, wo du vielleicht weisst, hey, der hat auch schon mal gezweifelt, oder der ist erfahren in der Bibel, oder dem vertraue ich. Dann red mit diesen Leuten darüber und tausch aus und mach sie auch nicht alleine. Ich möchte mit euch zum Schluss noch ein konkretes Beispiel anschauen, nämlich das Beispiel von einer Heilung, von einer Krankheit. Es ist halt so die gängige Situation, oder? Du bist am Ringen, vielleicht zweifelst du ja schon im Vorfeld darüber, ob Gott dich wirklich wird heilen. Du hast Mühe, für dich beten zu lassen, weil du im Voraus schon denkst, dass es Gott vielleicht ja gar nicht so interessiert oder er dich gar nicht wird heilen. Und dann überwindest du dich vielleicht doch, gehst her, lässt für dich beten, vielleicht kommt sogar noch irgendein Guru aus einem fernen Land, aus einem Glaubensmann. Und dann passiert nichts. Wieso heilt Gott nicht? Wieso hat der Mann mir etwas versprochen, das nicht eingetroffen ist? Wieso, der schreibt doch Bücher, der ist doch berühmt, der heisst Glaubensheld, was auch immer. Und trotzdem bin ich nicht geheilt worden. Und in dem Moment ist es eine extrem emotionale Angelegenheit. Das wühlt auf und kann eben in so einem Strudel enden, Gott heilt nicht, er hat mich ja verloren, ich habe es doch verdient, oder er heilt nicht, kann er denn überhaupt irgendetwas machen, er hat ja noch nie etwas da, gibt es ihn überhaupt? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gar schnell gegangen, aber so kann es gehen. Es wühlt etwas auf und dann endest am Schluss mit, gibt es Gott überhaupt? Und der Weg aus dieser Sache raus ist genau der Standardweg eigentlich, den ich euch vorher aufgezeigt habe. Trenn die Gedanken und Fragen von deinen Gefühlen. Schreib vielleicht mal alles ab. Besprich es mit Gott oder red mit eben einer Person, die dir nachsteht oder mit deinem Ehepartner darüber. Und es ist wirklich enorm wichtig in dem, dass du grundehrlich bist. Sag alles. Aber wirklich alles. Weißt du, wenn du so Sachen in dir innehaltest und dann nicht ehrlich bist und nicht alle Angst und nicht alles rauslässt und nicht wirklich ehrlich zu dir selber bist, dann ist das wie eine Infektion, wo du eben nicht alles rausnimmst und nicht die Wunde nicht ganz sauber putzt. Und dann versuchst du, Pflaster drüber zu kleben und oh Wunder, ein paar Tage später bildet sich Eiter und es entzündet sich und du hast ein Riesengeschleik genommen, weil du nicht ganz sauber deine Wunde putzt hast. Und es ist wichtig, dass du da deine psychischen Wunden auch ganz sauber putzt. Du musst alles rauslassen und sonst eitert es. Du bereitest dir nur Probleme für die Zukunft, wenn du nicht alles rauslässt. Und wenn nachher du alles rausgelassen hast, was rausgekommen ist, kannst du anfangen, das ein bisschen zu sortieren. Und mit der Zeit wirst du deinen eigenen Weg finden, wie du dann am besten mit dir selber umgehst in dieser Situation. Und dann kannst du vielleicht das eben abschreiben und du merkst, dass in dieser Situation innen ist viel Wut rum, viel Trauer oder Verzweiflung. Und dann natürlich persönliches Leiden sind drin, vergangene Enttäuschungen und Erlebnisse, Versprechungen, die nicht eingetroffen sind. Das alles sind mega starke Emotionen und genau darum ist es mega wichtig, dass wir dann unsere Emotionen von dem, wo uns wirklich ankickt, nämlich die theologischen Fragen, die unter all dem drunter ist, dass wir das nicht vermischen und vor allem nicht irgendwie eine Antwort in dem Moment innen versuchen zu finden. Weil gerade wenn sättig starke Emotionen auf theologische Fragen treffen, kommt definitiv nichts Gescheites dabei raus. Und dann ist die Frage, wieso hat Gott nicht geheilt, nur mehr eine Anklage als eine wirkliche Frage. In dem Moment innen klagst du dir an und sagst, wieso hast du mich nicht geheilt? Und dann eigentlich würdest du ihm am liebsten sagen, ich bin so frustriert, ich bin so enttäuscht von dir. Und es interessiert dich eigentlich gar nicht, wieso er dich nicht geheilt hat. Und darum, trenn deine Gefühle von den wirklichen Fragen und später, wenn du dann wieder klarer siehst, kannst du das trennen und dann eben dich wirklich um die theologische Frage kümmern und dich dann mal dem nachgehen und sagen, hey, wieso hat Gott denn nicht geheilt? Und was sagt Gott zum Thema Heilung in der Bibel? Wie sieht das eigentlich wirklich aus? Und darum, das Grundprinzip, gang mit deinen Gefühlen und deiner Wut zu Gott und mit den Fragen am besten zum Prediger oder zu mir. Und ich möchte noch ganz eine wichtige Schlussbemerkung machen. Im 2017 hat der Oliver Rüger eine Studie veröffentlicht, wo zum Schluss gekommen ist, dass der stärkste vertretene Grund, wieso Jugendliche eine Freikirche in der Schweiz verlöhnt, der ist, dass sie zu starke Zweifel am Glauben hatten. Und rund 75% von diesen Befragten haben angegeben, dass wenn sie mehr Raum für kritische Fragen gehabt hätten, dass das geholfen hätte. Und ich möchte betonen, dass wir in der FCG Lenzburg keine Angst vor kritischen Fragen haben. Wir möchten dich ermutigen, deine Fragen zu stellen. Wie in dieser Predigt betont, wenn du Zweifel hast, ist das kein unlösbares Problem. Komm, sprich drüber und wir freuen uns. Wir haben bestimmt nicht alle Antworten und manchmal gibt es auch mehrere. Das ist in der Sache der Natur. Und solange aber noch Zweifel bestehen, zeigt es eben, dass nicht alles in Ordnung und nicht alles in Frieden ist. Aber so lange sollst du wirklich ermutigt sein, die Fragen zu stellen und mit uns darüber zu reden und deinen Zweifeln ehrlich, aufrichtig, aber eben schlau zu begegnen.